Wir kommen zu den letzten beiden Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia und Laodicea. Ich habe einmal von einem Mann gehört, der hat einen interessanten Versuch mit einer Biene gemacht. Er hat sie in einer Glocke gefangen und hat der Biene alles gegeben, was sie zum Leben braucht. Luft, Wasser, Nahrung und so weiter. Und dennoch war die Biene nach 2 Tagen tot. Bienen leben in einem Bienenvolk und können deshalb alleine nicht überleben. Und Gleiches könnte man auch über uns Christen sagen. Wenn Christen auf Dauer ihren Glauben alleine für sich leben, dann stehen sie in der Gefahr, dass ihr geistliches Leben erstirbt. Christen sind organisch in das Volk Gottes eingebunden. Sie gehören zur weltweiten Gemeinde Jesu. Und deshalb brauchen Christen auch Gemeinschaft mit anderen Christen und eine Gemeinde, in der sie eine geistliche Heimat haben. Doch heute ist das sehr schwierig geworden, eine bibeltreue Gemeinde zu finden in der Nähe von meinem Wohnort. Ich war vor kurzem bei Facebook auf einer christlichen Seite und da haben zahlreiche Geschwister nachgefragt, weiß jemand, ob es in meiner Nähe irgendeine bibeltreue Gemeinde gibt? Und da waren Geschwister aus fast allen Teilen Deutschlands. Und wir stehen hier heute vor einem wirklich ernsthaften Problem in unserem Land. Denn bibeltreue Gemeinden sind sehr wenige geworden. Und viele Christen sind geistig heimatlos und wissen nicht, in welche Gemeinde sie gehen sollen. Andere, die gehen in eine Gemeinde, aber sie gehen oft mit schlechtem Gewissen dorthin, weil wesentliche Fundamente der Schrift in der Gemeinde nicht mehr gelehrt werden. Mit einem Bein stehen sie zwar noch in der Gemeinde und sie halten sich noch zu der Gemeinde, aber sie halten bereits Ausschau, ob sie vielleicht nicht irgendwo anders eine andere Gemeinde finden können. Und immer wieder erlebt man das unter Brüdern und Schwestern im Herrn, dass sie sich in Gewissenskonflikten befinden. Habe ich vielleicht einen zu hohen Anspruch an Vollkommenheit an meine Gemeinde? Oder ist der Abfall in meiner Gemeinde bereits so groß geworden, dass ich gehen muss? Und es erfordert hier sehr viel Weisheit vom Herrn, einen geistlichen Weg zu finden. Ein Mann sagte einmal zu Spurgeon, ich kann mich keiner Gemeinde anschließen, weil sie alle zu weit hinter dem Ideal der Vollkommenheit stehen. Und darauf hat Spurgeon dem Mann geantwortet, eine vollkommene Gemeinde gibt es auf der Erde nicht. Und wenn es eine gäbe, dann könnten sie nicht aufgenommen werden. Denn sobald sie aufgenommen werden, dann ist diese Gemeinde nicht mehr vollkommen. Ihr Suchen ist vollständig zwecklos. Es gibt hin und wieder mal Leute, die finden keine Gemeinde, weil eben für sie gewisse Erkenntnisunterschiede und auch gewisse menschliche Schwächen, die eben da sind, einfach nicht tragbar sind. Aber weit größer ist die Anzahl der Geschwister, die in einer Gemeinde sind, wo die Grundlagen des christlichen Glaubens bereits verlassen worden sind und wo die Anzeichen des Abfalls vom Glauben überdeutlich sind. Und da ringen eben Geschwister mit ihrem Gewissen und sie fragen sich, ja, wie lange soll ich denn noch warten, bis ich gehe? Und wie gesagt, hier benötigt es vom Herrn doch sehr viel Weisheit, da den richtigen Zeitpunkt zu finden. In meinem Vortrag, da werden wir in 2 Gemeinden des Neuen Testaments hineinschauen, in die Gemeinde in Philadelphia und dann in die Gemeinde in Laodicea. Und bedenken wir, dass wir diese beiden Gemeinden nicht mit unseren menschlichen Augen betrachten. Es ist unser Herr Jesus Christus selbst, der mit seinen Augen in diese Gemeinden hineinschaut und sie auch beurteilt. In Kapitel 1 der Offenbarung, da sehen wir den Auferstandenen und den Erhöhten Herrn Jesus Christus, den Menschensohn. Und da heißt es, dass die Augen Jesu wie Feuerflammen sind. Seine Augen sehen alles und seine Augen durchdringen alles. Und Jesus selbst spricht hier diese Gemeinden an und er beurteilt sie. Was wir heute also über diese beiden Gemeinden hören, das ist die göttliche Sichtweise. Das ist das Urteil unseres Herrn Jesus Christus selbst. Wir sind manchmal doch eher von menschlichen Dingen beeinflusst, wenn wir entscheiden, in welche Gemeinde wir gehen oder nicht. Gehen der Ehepartner oder gehen Familienangehörige mit in diese Gemeinde? Wird ein Programm für die Kinder angeboten? Ist es eine zahlenmäßig große und gut organisierte Gemeinde? Habe ich Freunde dort? Inwieweit kann ich mitarbeiten? Und diese menschlichen Überlegungen haben oft Einfluss auf uns. Und es fällt uns sehr schwer, davon mal frei zu machen. Aber dennoch wollen wir all diese menschlichen Dinge heute einmal beiseite schieben. Und wir wollen sehen, wie Jesus die Gemeinde beurteilt. Und diesen Maßstab unseres Herrn, den wollen wir auch zu unserem Maßstab machen. Und der Vortrag soll uns hier eine Orientierung und auch eine Hilfe geben, damit wir sehen können, wo und in welcher Gemeinde unser Platz ist. Wir haben am Ende der 7 Sendschreiben 2 Gemeinden, die einen ganz unterschiedlichen Charakter tragen. Die Gemeinde in Philadelphia wird vom Herrn Jesus auf das Äußerste gelobt. Diese Gemeinde hat das Wort Gottes bewahrt und den Namen des Herrn Jesus Christus nicht verleugnet. Und diese Gemeinde wird ermutigt, auch darin zu bleiben. Sie soll weiter treu bleiben und am Wort Gottes festhalten. Die Gemeinde in Laodicea ist jedoch genau das Gegenteil. Die Gemeinde ist abgefallen. Ich muss hier an dieser Stelle noch dazu sagen, wenn ich davon rede, dass jemand oder eine Gemeinde vom Glauben abgefallen ist, dann meine ich nicht, dass ein wiedergeborener Christ abfallen und verloren gehen kann. Hier glaube ich ganz fest an die Lehre des Beharrens der Gläubigen bis zum Ende. Alle erwählten und wiedergeborenen Christen werden von Gott bis zum Ende im Glauben bewahrt. Wenn ich von Glaubensabfall rede, dann meine ich, dass jemand oder auch eine ganze Gemeinde die Grundlagen des christlichen Glaubens verlassen hat. Und dann auf der anderen Seite nimmt man heidnisches Denken oder heidnische Dinge mit in die Gemeinde hinein. Ich denke, wir haben darüber heute auch schon einiges gehört, wie das dann in konkreten Fällen aussehen kann in den Gemeinden. In der Gemeinde in Laodicea ist das der Fall. Auf der einen Seite Abfall vom Glauben, auf der anderen Seite heidnische Dinge mit hineingenommen. Und gerade an dieser Gemeinde wird dieses Prinzip der Zweigleisigkeit im Glauben ganz besonders deutlich. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde in Laodicea, sie ist weder heiß noch kalt. Und die Gemeinde in Laodicea ist eine Warnung an uns und eine sehr ernsthafte Botschaft. Doch das Sendschreiben an Laodicea macht auch noch Hoffnung, trotz dieses bedrohlichen Zustandes in der Gemeinde. Noch ist diese abgefallene Gemeinde nicht verloren. Jesus ruft diese Gemeinde zur Buße auf. Jesus steht vor der Tür und er bittet um Einlass. Sollte in der Gemeinde allerdings keine Buße getan werden, sollte die Gemeinde nicht mehr zur Schrift zurückkehren, dann wird der Herr diese Gemeinde in der Tat verstoßen. Oder mit den Worten unseres Herrn gesagt, ich werde sie aus meinem Mund ausspeien. Wie gesagt, wir haben hier zwei völlig entgegensätzliche Gemeinden. Ich habe mir so gedacht, naja, wenn die Gemeinde in Philadelphia bei mir irgendwo in der Nähe wäre, ich würde wahrscheinlich sofort dorthin gehen und bitten, dass man mich aufnimmt. Ich könnte dann mit anderen Geschwistern jeden Sonntag den Herrn die Ehre geben durch eine biblische Wortverkündigung. Der Herr Jesus wäre in der Mitte der Gemeinde und so würde der Herr eben durch diese Gemeinde verherrlicht. Dann habe ich mich gefragt, ja, was wäre, wenn ich in der Gemeinde in Laodicea wäre? Diese Gemeinde ist abgefallen und sie steht ganz kurz davor, vom Herrn aus dem Mund ausgespien zu werden. Dieser Gemeinde, da stehe ich in der Gefahr, in den Sog des Abfalls mit hineingezogen zu werden. Ja, wie sollte ich mich da verhalten? Und wir werden im Vortrag noch die ein oder andere Antwort auf diese Frage finden. Doch beginnen wir mit dem ersten Punkt, die Gemeinde in Philadelphia. Es wurde heute auch schon mehrfach gesagt, dass diese 7 Gemeinden in der Offenbarung historische Gemeinden sind, die es damals zur Zeit des Neuen Testaments gegeben hat. Diese Gemeinden existieren heute nicht mehr. Das Thema der Konferenz lautet aber, welche Bedeutung haben diese Gemeinden für uns heute? Heute gibt es Gemeinden wie zum Beispiel die Grace Community Church von John MacArthur, die einen weltweiten Einfluss auf bibeltreue Christen haben. Aber können Gemeinden, die es vor 2000 Jahren mal gab und die heute nicht mehr existieren, können die noch irgendeinen Einfluss auf uns heute oder auf unsere Gemeinden haben? Und die Antwort ist ja. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen, an der Zahl 7. 7 Gemeinden. Die Zahl 7 hat hier in der Offenbarung eine besondere symbolische Bedeutung. In einem gewissen Rahmen müssen wir auch Zahlen in der Bibel beachten oder die Zahlensymbolik in der Bibel beachten, wenn das eben ganz offensichtlich ist. Also wenn deutlich in der Schrift zu sehen ist, also hier hat eine Zahl eine symbolische Bedeutung. Das hat jetzt nichts mit irgendeiner okkulten Zahlensymbolik zu tun, wie zum Beispiel in der jüdischen Kabbala, sondern die Bibel enthält auch eine gewisse Zahlensymbolik und wenn sie eben offen erkennbar ist, dann müssen wir das auch beachten. Und hier mit der Zahl 7 ist das eben der Fall. Es fällt relativ schnell ins Auge, dass die Zahl 7 in der Offenbarung eine wichtige Rolle spielt. In Kapitel 1, da wird von den 7 Geistern Gottes geredet und von den 7 Leuchtern, die die 7 Gemeinden darstellen. Und von 7 Sternen, die 7 Engel sind, die über die 7 Gemeinden wachen. Dann haben wir 7 Siegelgerichte, 7 Posaunen und es werden 7 Zornesschalen ausgeschüttet. Also wir sehen, die Offenbarung selbst lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Zahl 7. Und welche symbolische Bedeutung hat diese Zahl nun? Das wird deutlich zum Beispiel an Vers 4. Dort werden diese 7 Gemeinden gegrüßt, ganz am Anfang. Und wenn gegrüßt wird, dann bedarf es ja 2 Personen. Also einer, der grüßt und ein anderer, an den der Gruß gerichtet ist. Gerichtet ist dieser Gruß hier an die 7 Gemeinden. Und wer spricht den Gruß aus? Das ist hier in der Offenbarung der Vater, der Sohn, Jesus Christus. Und jetzt würden wir erwarten, der Heilige Geist. Aber da heißt es, die 7 Geister Gottes. Also der Gruß kommt vom Vater, vom Sohn und von den 7 Geistern Gottes. Und wir kennen diese Formel ja aus der Bibel, sie kommt öfters vor. Diese dreigliedrige Formel, zum Beispiel bei der Taufe, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber hier heißt es nicht der Heilige Geist, sondern die 7 Geister Gottes. Wären Sie damit einverstanden, dass die 7 Geister Gottes der eine Heilige Geist sind? Ich denke ja. Wir wissen es ja von der Bibel, dass der Heilige Geist einer ist. Denken wir hier an Epheser 4. Ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und hier sehen wir, wie eben der Heilige Geist einer ist und eine Einheit in sich selbst. So ist auch der Vater einer und eine Einheit in sich selbst. Das ist hier der Vergleich. Also, wenn hier von 7 Geistern Gottes geredet wird, dann ist die Zahl symbolisch eben für die Einheit des einen Geistes hier verwendet. Wenn hier eben jetzt von den 7 Geistern Gottes und den 7 Gemeinden geredet wird, dann ist hier von der Einheit und der Gesamtheit die Rede. Also die 7 Gemeinden sind eben hier in ihrer Gesamtheit gemeint, wie auch der Heilige Geist in seiner Gesamtheit gemeint ist. Und damit bezieht sich das hier eben auf die Gemeinde Jesu aller Zeiten. Also nicht nur auf diese 7 Gemeinden, die es damals in Kleinasien gegeben hat, sondern die 7 Gemeinden beziehen sich eben auch auf die Gesamtheit der Gemeinde weltweit. Man kann auch sagen, dass sich die Wesenszüge oder die Charaktereigenschaft in diesen sieben Gemeinden auch in den Gemeinden aller Zeiten irgendwo widerspiegeln und wir sie wiederfinden. Hier werden eben gute Seiten gezeigt der Gemeinde, wie zum Beispiel Bibeltreue. Es werden aber auch negative Seiten gezeigt, wie Glaubensvermischung und Glaubensabfall. Und das sind Charaktereigenschaften, die findet man bei allen Gemeinden, zu allen Zeiten. Und so sind eben diese sieben Gemeinden, auch wenn sie eben historische Gemeinden aus der Vergangenheit sind, auch für uns, für unsere heutigen Gemeinden relevant. Und wir werden jetzt im weiteren Verlauf die Wesenszüge der Gemeinden in Philadelphia und Laodicea uns genauer anschauen und sie dann auf unsere heutige Gemeindesituation anwenden. Man sagt ja, bevor man jemanden kritisiert, dann soll man erstmal das Positive sagen. Bevor wir zur Kritik an der Gemeinde in Laodicea kommen, da wollen wir uns erst das Lob an die Gemeinde in Philadelphia anschauen. Für was wird die Gemeinde in Philadelphia gelobt? Was ist ihr hauptsächlicher Charakter? Die Gemeinde wird gelobt für ihre Bibeltreue. Jesus sagt über den Charakter der Gemeinde, Kapitel 3, Vers 8, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und wir lesen bei den Kirchenvätern, dass die Christen in dieser Gemeinde dem Herrn bis in den Tod treu gewesen sind. Etwa 60 Jahre später haben 11 Christen aus dieser Gemeinde zusammen mit Polykarp den Märtyrertod erlitten. Und der Prokonsul forderte von ihnen damals, dass sie ihren Glauben an Jesus Christus absagen. Das haben sie nicht getan und kamen dann in die Arena. Und bei den Kirchenvätern kann man das nachlesen. Da gibt es sogar ein ganzes Buch darüber, wo das geschildert wird. Und das heißt das Martyrium des Polykarp. Ich habe hier auch mal die Internetadresse aufgeschrieben, wo man das online nachlesen kann, also das komplette Buch. Wenn das mal interessiert, kann mich nachher fragen. Dem kann ich auch gerne die Internetadresse geben. Dann kann man nachlesen im Martyrium des Polykarp, wie eben Christen aus dieser Gemeinde dem Glauben an Jesus treu waren bis in den Tod. Die Gemeinde in Philadelphia ist also für uns hier ein Vorbild. Auch wir sollten um Bibeltreue ringen. Auch in der Kirchengeschichte der vergangenen 2000 Jahre, da finden wir sehr viele Vorbilder für Männer und Frauen, die dem Wort Gottes treu waren und es bewahrt haben. Ja, es gab sogar Zeiten, da hat man das Wort auf den höchsten Leuchter gestellt. Eine dieser Zeiten war die Reformation. In dieser Zeit, da ging die Bibel über alles. Man hat der Heiligen Schrift den allerhöchsten Platz in der Gemeinde eingeräumt. Das sieht man schon allein daran, dass man die Bibel in die Muttersprachen übersetzt hat. Man wollte, dass jeder die Bibel lesen und verstehen kann. Und besonders Martin Luther hat darauf geachtet, dass die Bibel für jedermann verständlich ist. In diesem Zusammenhang sagte er einmal, dass man den Leuten aufs Maul schauen muss. Dann schrieb er den kleinen Katechismus, damit die wichtigsten Lehren der Bibel für jedermann zugänglich ist. Ja, sogar auch für die kleinen Kinder. Da wollte er, dass auch die das Wort Gottes schon verstehen. Einen besonderen Wert legte man auch darauf, dass das Wort in reiner Weise verkündigt wird. Das brachte man dann im Augsburgischen Bekenntnis zum Ausdruck. Dort heißt es in Artikel 7, die Gemeinde ist die Versammlung aller Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt wird. Oder denken wir an die Schlagworte der Reformation, allein die Schrift oder die Bibel ist allgenugsam. Alles, was notwendig ist, dass jemand Christ werden kann und dann auch im Glauben leben kann. Alles, was dafür notwendig ist, das haben wir mit dem Wort, mit der Bibel. Und das hat man in der Reformation sehr, sehr deutlich betont. Und deshalb ist die Bibel das Wichtigste für Christen und sie sollte auch den höchsten Platz in unserem Leben, in unseren Gemeinden einnehmen. Wir müssen daran festhalten, dass die Bibel das irrtumslose Wort Gottes ist. Und sie enthält keine Fehler. Die Bibel ist wirkmächtig und sie führt den Ratschluss Gottes aus. Alle geistliche Kraft, die wir benötigen, die finden wir in der Heiligen Schrift. Eine Gemeinde, die das alles beherzigt, die kann man als bibeltreu bezeichnen. Und Philadelphia war eine bibeltreue Gemeinde. Betrachten wir einige Kennzeichen dieser Gemeinde. In Vers 8 sehen wir, dass sie eine kleine Kraft hat. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft. Und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Eine Kraft kann manchmal bedeuten, dass eine Gemeinde nur ein kleiner Kreis ist. Vielleicht eine kleine Hausgemeinde. Es gibt aber auch große Gemeinden, die bibeltreu sind und die viel für den Herrn bewirken. Denken wir da zum Beispiel an das Tabernakel, die Gemeinde von Spurgeon. Wie viele tausend Leute haben damals eine biblische Verkündigung des Evangeliums gehört? Und ja, für wie viele Menschen wurde diese Gemeinde zu einem Segen? Wie gesagt, eine kleine Kraft muss nicht immer bedeuten, dass die Gemeinde zahlenmäßig klein ist. Eine kleine Kraft kann auch heißen, in der Gemeinde setzt man nicht auf die menschliche Kraft, sondern man setzt auf die Kraft Gottes. Und was ist nach der Bibel die Kraft Gottes? Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Das Evangelium, oder wir können auch sagen, die ganze Heilige Schrift, das ist die Kraft Gottes. Und wenn eine Gemeinde bibeltreu ist, dann setzt sie eben nicht auf die menschliche Kraft, sondern sie setzt alles auf die Bibel. Eine bibeltreue Gemeinde, sie setzt nicht auf Managementmethoden oder Psychologie oder Geld, Organisationstalent. Eine bibeltreue Gemeinde glaubt nicht, dass man all mit diesen menschlichen Mitteln Menschen zu Jesus führen kann. Eine bibeltreue Gemeinde setzt auf die Kraft des Wortes, dass eben durch das Wort allein Menschen errettet werden. Bibeltreue gehen auch davon aus, dass Gottes Wort seinen Lauf nimmt. Und zwar nicht nach menschlichem Willen, sondern nach dem souveränen Wirken Gottes. Nimmt das Wort seinen Lauf und Menschen kommen zum Glauben und Gemeinden entstehen. Und wo man Gottes Wort treu ist, da ist man gleichzeitig auch dem Herrn Jesus treu. Wo man das Wort in den Mittelpunkt stellt, da ist auch Jesus Christus, unser Herr, in der Mitte. Die Treue zum Wort ist untrennbar verbunden mit der Treue zu Jesus. Das sehen wir auch in der Gemeinde in Philadelphia. Sie hat das Wort bewahrt und sie hat den Namen Jesus nicht verleugnet. Das Wort und Jesus sind untrennbar miteinander verbunden. Und wo man eben nicht ganz auf das Wort setzt, dort stellt man letztendlich dann auch den Menschen in den Mittelpunkt. Als Beispiel dafür nehmen wir Apostelgeschichte 8, Vers 10. Da geht es um Simon, den Zauberer. Und dort heißt es, und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes. Hier hängen die Leute am Menschen. Sie hingen an Simon und sie sagen, dieser Mensch, der ist die Kraft Gottes. Doch Paulus sagt dagegen, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Wo man auf die Kraft und auf die Wirksamkeit der Schrift setzt, und da hängen die Leute auch an Jesus. Man sagt manchmal etwas spöttisch über die Christen, die kleben am Wort. Aber das ist genau das, was wir als Christen tun müssen. Wir müssen mit ganzem Herzen am Wort Gottes kleben. Und wenn Christen bibeltreu sind, dann bekommen sie meistens Widerstand und in der Regel aus den eigenen Reihen. Und hier in der Gemeinde in Philadelphia war das der Angriff der Synagoge Satans. Vers 9. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die bibeltreue Gemeinde wird angegriffen von der Synagoge Satans. Ja, wir fragen uns, was ist das hier für ein Ausdruck? Nun, eigentlich ganz einfach. Die wahre Synagoge ist der Ort, an dem die Schrift gelesen wird und wo Gott angebetet wird. Und die Synagoge Satans ist genau das Gegenteil. Hier wird das Wort Gottes verdreht und gefälscht. Die Synagoge Satans ist die vermischte und die gefälschte Religion. Man kann auch sagen, die bibeltreue Gemeinde wird angegriffen von einer Art falschen Christentum. Doch diese Gemeinde hat trotz dieser Angriffe das Wort Gottes bewahrt, hat sich nicht verführen lassen und hat den Sieg behalten. Halten wir fest, die bibeltreue Gemeinde hat den Sieg über die Versuchung durch das falsche Christentum behalten. Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Und auch hier sehen wir, dass die Sendschreiben sich nicht nur auf die damaligen Gemeinden beziehen, denn wenn sich das nur auf die Gemeinden von damals beziehen würde, dann würde es hier wahrscheinlich heißen, die Stunde der Versuchung, die über Kleinasien kommen wird. Aber hier heißt es, die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird. Und es hat noch eine viel größere Dimension. Und hier sehen wir eben, dass die Gemeinde Jesu damit weltweit eingeschlossen ist. Die Gemeinde Jesu zu aller Zeiten, an allen Orten, steht immer in der Versuchung, durch eine falsche Art von Glauben und durch ein falsches Christentum verführt zu werden. Bei der Gemeinde Laodicea werden wir gleich auch sehen, was passiert, wenn eine Gemeinde der Versuchung nachgibt und verführt wird. Doch in Philadelphia hat man der Versuchung widerstanden. Durch was? Durch Bibeltreue. Man hat das Wort bewahrt. Wenn eine Gemeinde sich nach der Bibel ausgerichtet hat, dann kann man diese Gemeinde loben. Wie Jesus diese Gemeinde auch in Philadelphia gelobt hat. Aber solange wir noch nicht beim Herrn sind, ist immer Wachsamkeit geboten. Und es gibt genügend Beispiele dafür, dass christliche Werke, die einmal einen bibeltreuen Weg gegangen sind, nicht auf Dauer auf diesem Weg geblieben sind. Ich denke hier zum Beispiel an die Bibelschulen im deutschen Sprachraum. Viele haben sich über Jahre zur Chicago-Erklärung und zur Irrtumslosigkeit der Schrift bekannt. Und 2003 haben die Bibelschulen, die in der KBA miteinander verbunden sind, eine Erklärung herausgegeben. Und sie sagen, dass sie sich jetzt nicht mehr uneingeschränkt zur Irrtumslosigkeit der Bibel bekennen. Und es gibt sogar Bibelschulen, die haben dann den Artikel von der Irrtumslosigkeit aus ihrer Satzung herausgestrichen. Wenn eine Gemeinde oder ein christliches Werk bibeltreu ist, dann gilt ihr das Lob des Herrn, wie damals bei Philadelphia. Aber auch gleichzeitig die Aufforderung, auf diesem Weg der Bibeltreue zu bleiben und sich nicht davon abzuwenden. Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast. Und wenn wir uns zur Bibeltreue bekennen, dann halten wir auch daran fest und bleiben darin, dass niemand deine Krone nehme. Punkt 2. Die Gemeinde in Laodicea. Diese Gemeinde ist nur 60 Kilometer von Philadelphia entfernt und befindet sich im Landesinneren der heutigen Türkei. Heute kann es ähnlich sein. Da ist irgendwo eine bibeltreue Gemeinde und nur ein paar Kilometer weiter ist eine Gemeinde, die sich im Glaubensabfall befindet. Und wenn man eine Gemeinde beurteilt, dann sollte man sich da auch nicht von äußerlichen Dingen täuschen lassen. Es gibt Gemeinden, die haben ein wunderschönes Gebäude, alles ist gut organisiert, es kommen viele junge Leute und man denkt, der Herr hat die Gemeinde gesegnet. Doch wir müssen auch fragen, wie sieht der geistliche Zustand aus? Und bedenklich ist es, wenn in der Gemeinde dann nur eine oberflächliche Kenntnis der Bibel vorhanden ist. Und die wenigsten wissen, was Glaube, Bekehrung, Wiedergeburt und Heiligung ist. Deshalb ist immer die Frage, wie beurteilt Jesus eine Gemeinde? Und Jesus beurteilt nicht nur den äußerlichen Schein, sondern Jesus beurteilt den geistlichen Zustand einer Gemeinde. Und das ist das Entscheidende letztendlich. Zu der Gemeinde in Laodicea sagt Jesus in Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Diese Gemeinde hat folgenden Charakter. Sie fährt in geistlichen Dingen zweigleisig. Die Gemeinde vermischt biblische Dinge mit unbiblischen Dingen. Und Jesus sagt, du bist weder kalt noch warm. Und weil du lau bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Betrachten wir das Prinzip der Zweigleisigkeit. Also mir geht es manchmal so, wenn ich Kaffee trinke. Ich kann zwar heißen Kaffee trinken, ich kann auch kalten Kaffee trinken, im Sommer Eiskaffee. Aber wenn der Kaffee lauwarm ist, dann wird mir übel und ich möchte den Kaffee am liebsten wieder ausspucken. Und genau mit diesem Bild beschreibt Jesus die Gemeinde in Laodicea. Sie ist weder kalt noch heiß und deshalb wird er sie aus seinem Mund ausspeien. Und wir müssen uns nun etwas ausführlicher mit dem Charakter der Zweigleisigkeit befassen, weil das Prinzip nämlich in der ganzen Bibel auftaucht. Genau genommen beginnt dieses Prinzip schon bei Kain und Abel und endet dann in der Offenbarung bei der Hure Babylon. Die Brüder Kain und Abel waren beides religiöse Menschen. Sie dienten Gott und brachten ihm Opfer dar. Abel war ein Schäfer und brachte Opfer von seinen Tieren und Kain war ein Ackermann und brachte dem Herrn Opfer von den Früchten des Feldes. Rein äußerlich gesehen waren beide Männer fromm. Sie dienten Gott, sie riefen den Namen des Herrn an und jeder von ihnen brachte sein Opfer dar. Doch es bestand ein wesentlicher Unterschied. Der Gottesdienst von Abel bestand auf der Grundlage der Gnade und des Glaubens. Und das war bei Kain nicht der Fall. Bei Abel, da lesen wir, 1. Mose 4, Vers 4, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Abels Gottesdienst ist auf Grundlage der Gnade. Und im Hebräerbrief lesen wir, 11, Vers 4, durch den Glauben hat Abel ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei. Die wesentliche Grundlage für jede Art von Frömmigkeit und von Gottesdienst ist die Gnade Gottes und die Rechtfertigung aus Glauben allein. Und darum muss in einer Gemeinde auch klar sein, wie man gerettet wird, nämlich auf der Grundlage der Gnade und des Glaubens allein. In einer Gemeinde muss die biblische Lehre von der souveränen Gnade Gottes und von der Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben bekannt sein. Diese Lehren müssen gelehrt werden. Und wenn diese Dinge in einer Gemeinde fehlen, dann ist bereits das Prinzip der Zweigleisigkeit schon vorhanden. Das muss man sich vorstellen. Wenn dieser Punkt fehlt, die Lehre von der Gnade und die Rettung durch den Glauben allein. Wenn das in einer Gemeinde fehlt, dann ist das Prinzip der Zweigleisigkeit schon vorhanden, genau wie bei Kain und Abel. Und wir müssen uns auch vor Augen halten, dass die Zweigleisigkeit im Glauben das größte aller geistlichen Probleme überhaupt ist. Und das wird schon deutlich, wenn wir uns mal die 10 Gebote anschauen. Im 1. Gebot, dort heißt es, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir. Das Hauptproblem ist also nicht, dass jemand völlig verweltlicht und jede Art von Religiosität ablehnt, sondern das Hauptproblem ist eben die Vermischung und die Zweigleisigkeit. Auf der einen Seite, da bekennt er sich zu Gott und auf der anderen Seite hat er eine heidnische Religiosität, die er neben Gott stellt. Dieses Prinzip der Zweigleisigkeit wird im Verlauf der Geschichte Israels überdeutlich, wenn man das Alte Testament liest. Und dieser Abfall und diese Zweigleisigkeit begann bereits nach dem Tod von Salomo und endet dann auf dem Berg Karmel mit Elia. In 1. Könige 18, Vers 21. Dort tritt der Prophet Elia vor das Volk und er spricht, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und hier ist die Zweigleisigkeit im Glauben richtig greifbar. Auf der einen Seite dienen sie dem Herrn und auf der anderen Seite dem heidnischen Gott Baal. Und hier ist das erste Gebot ganz deutlich übertreten. Sie haben einen anderen Gott neben den Herrn gestellt, nämlich den Gott Baal. Ich war vor ein paar Jahren in Marburg in der Elisabethkirche und da war ein Vortrag von dem Pater Anselm Grün. Und der Pater hat sich dann zu Beginn seines Vortrags etwa folgendermaßen vorgestellt. Ich bin Christ, katholischer Mystiker, befasse mich mit der griechischen Philosophie, lehre die moderne Tiefenpsychologie und nebenbei bin ich noch Zen-Meister und mache buddhistische Meditation. Ein paar Tage später ging ich dann in Marburg in die christliche Buchhandlung und dort standen die Bücher von Anselm Grün im Regal. Rechts daneben stand ein Buch von Spurgeon, danach eins von Wilhelm Busch und dahinter standen dann alle drei Bände von Herr der Ringe. Wir fragen uns, wie kommt sowas zustande? Dass man dem Herrn dienen möchte und gleichzeitig heidnische Religion praktiziert und damit hineinmischt. Wie kann so eine Vermischung im Glauben überhaupt zustande kommen? Und betrachten wir dazu die Entwicklung im Volk Israel. Es ist immer das gleiche Prinzip, ob damals oder heute. Der Abfall von Gott, der dann zur Anbetung des Gottes Baal geführt hat, begann, nachdem der König Salomo gestorben war. Sein Sohn Rehabeam spielte sich dann als Despot auf und hat das Volk unterdrückt. Und das hat das Volk sich nicht bieten lassen. Und hat dann einen hochrangigen Beamten vom Hofe Salomos holen lassen, Jerobeam. Das Reich wurde dann geteilt in das Nordreich und in das Südreich. Jerobeam regierte über die 10 Stämme im Norden und Rehabeam dann im Süden über Jerusalem und Juda. Und wir müssen sehen, was diese Teilung des Reiches dann für eine Auswirkung auf den Glauben hatte, auf den Gottesdienst in Israel. Wo war zur Zeit Salomos die Anbetung und der Gottesdienst? Wo wurden dem Herrn die Feste gehalten? Der Ort war Jerusalem, der Tempel. Und genau an dieser Stelle nimmt der Abfall vom Herrn dann seinen Lauf. Jerobeam, der König vom Nordreich, ändert den Gottesdienst, den Gott ja in seinem Wort festgelegt hat. Er ließ in Dan und Bet-El zwei goldene Kälber aufstellen. Die Leute sollten also dann nicht mehr nach Jerusalem gehen, sondern sie sollten in Dan und Bet-El anbeten. In 1. Könige 12, 28, 29. Und der König, also Jerobeam, hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach dann zum Volk: Es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte eins in Bet-El auf und das andere tat er nach Dan. Und wir sehen, nicht nur der Ort der Anbetung wurde geändert, verschoben von Jerusalem nach Bet-El und Dan, sondern auch der Gegenstand der Anbetung wurde verändert. In Jerusalem betete man Gott an, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und im Nordreich betete man nun zwei goldene Kälber an. Und wir sehen dann weiter, wie Jerobeam den biblischen Gottesdienst, wie Gott ihn angeordnet hat, schrittweise immer mehr verändert hat. Dann hat er als nächstes die Priester aus dem Stamm Levi einfach weggeschickt. Und wie hat Gott es in seinem Wort angeordnet? Wer sollte den Priesterdienst versehen? Nur Priester aus dem Stamm Levi. Aber wie gesagt, Jerobeam schickt sie weg und setzt dann Priester aus allen möglichen Stämmen ein. Und wieder eine weitere Änderung oder Veränderung des Gottesdienstes. 1. Könige 12, 31. Er, also Jerobeam, baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und diesem Abfall vom Wort Gottes für den Gottesdienst folgten dann die meisten weiteren Könige. Meistens heißt es dann, sie taten, was dem Herrn missfiel und wandelten in der Sünde Jerobeams. Also haben eben diesen veränderten Gottesdienst, menschlich veränderten Gottesdienst weitergeführt. Und dann irgendwann kam der König Ahab und dann ging es noch einen Schritt weiter. Er baute dem Gott Baal sogar einen Altar und hat dann dort diesen Gott angebetet. 1. Könige 16, 31, 32. Es war aber noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente dem Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf in dem Tempel Baals, den er ihm in Samaria baute. Und Ahab macht dann den Abfall von Gott und dem biblischen Gottesdienst komplett. Er setzt sozusagen den Schlussstein auf den veränderten Gottesdienst. Er führt die Anbetung Baals ein und baut ihm einen Altar. Und dann geht er selbst dorthin und betet diesen heidnischen Gott an. Und in dieser Situation, da tritt der Prophet Elia vor das Volk. Er ruft Israel zusammen und sagt, halt, so geht es nicht weiter. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Ich fasse nochmal zusammen. Gott hat in seinem Wort ganz genau gesagt, wie wir an ihn glauben sollen. Gott hat ganz genau festgelegt, wie die Anbetung und wie der Gottesdienst aussehen soll. Und nun haben eben die Könige Israels den Gottesdienst schrittweise verändert und dadurch wurde der Glaube zweigleisig. Und gleiches Prinzip finden wir auch in der Gemeinde in Laodicea. Sie ist weder kalt noch warm. Und das Wesen von Laodicea ist bis heute in vielen Gemeinden verbreitet. Wo liegen heute die Glaubensvermischungen? Zunächst einmal in der Ökumene mit der römischen Kirche. Rom lehrt, dass alle Religionen Elemente der Wahrheit über Christus enthalten. Wir sagen dagegen, die Wahrheit über Christus steht allein in der Heiligen Schrift. Wir sagen, die Schrift allein und Christus allein. Dann haben wir eine Vermischung durch die charismatische Bewegung. Ihre geistlichen Quellen entstammen ursprünglich der katholischen Mystik des Mittelalters. Die Charismatik ist keine Wortbewegung, so wie die Reformation, sondern die Charismatik ist eine Geistbewegung. Ihre Offenbarungsquelle ist nicht allein die Offenbarung Gottes in der Schrift. Sie meinen, sie hätten den Heiligen Geist unmittelbar, direkt. Und so hat man immer wieder direkte Geistesoffenbarung. Wir sagen dagegen allein die Offenbarung Gottes in der Schrift. Dann haben wir eine Vermischung durch den Arminianismus. Und das ist eine christliche Form des Humanismus. Und der Arminianismus untergräbt, dass die Rettung des Menschen das alleinige Werk Gottes ist. Und man nimmt den Menschen als zweite Ursache ins Heil mit hinein. Wir sagen dagegen, allein durch die Gnade und allein durch den Glauben wird der Mensch errettet. Dann haben wir die Gemeindewachstumsbewegung. Sie hat Elemente aus dem Management und aus der Psychologie in den Glauben hineingemischt. Am bekanntesten sind Willow Creek von Bill Hybels und Leben mit Vision von Rick Warren. Aufbauend darauf ist dann die Emerging Church Bewegung. Und dadurch ist es zu einer radikalen und zu einer nachhaltigen Veränderung des Gottesdienstes gekommen. Der Gottesdienst ist nicht mehr Wort- und Christus-zentriert, wie noch in der Reformation, sondern der Gottesdienst ist besucher- und bedürfnisorientiert geworden. Also der Gottesdienst ist menschenzentriert. Der Mensch steht im Mittelpunkt mit seinen Bedürfnissen. Und als letzten Block haben wir noch die Bibelkritik. Besonders gefährlich ist hier die Bibelkritik im evangelikalen Gewand. Man nutzt teilweise biblische Begriffe, teilweise evangelikale Begriffe, aber in Wahrheit beschreitet man, dass die Bibel das irrtumslose Wort Gottes ist. Man verleugnet die Zuverlässigkeit der Schrift. Die weiteste Verbreitung in Deutschland hat hier die sogenannte Hermeneutik der Demut von Heinz-Peter Hempelmann. Wir bleiben bei dem Glauben der Schrift und bei dem Glauben unserer Väter. Die Bibel ist Gottes Wort und sie ist vollkommen zuverlässig. Was ist in dieser Stunde geboten, wenn eine Gemeinde von den Grundlagen des christlichen Glaubens abgefallen ist? Gehen wir wieder zurück zur Gemeinde nach Laodicea. Zunächst die gute Botschaft. Es ist noch nicht zu spät. Die Gemeinde ist noch nicht verloren. Es gibt für diese Gemeinde noch Heil und Rettung. Doch die Bedingung, die Gemeinde tut Buße und kehrt wieder zu den Grundlagen der Bibel zurück. Jesus steht vor der Tür. Er klopft an. Er bittet die Gemeinde in Laodicea, dass sie umkehrt und ihn wieder einlässt. Jesus sagt, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Das ist natürlich ein Wort, das nicht sehr gerne gehört wird. Aber für diese Gemeinde in Laodicea ist es der einzige Weg, noch gerettet zu werden. Wenn sie die heidnischen Dinge wieder aus dem Gottesdienst herausnehmen und wieder zu den Grundlagen der Bibel zurückkehren. Und Jesus sagt in Versen 19 und 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus steht vor der Tür einer abgefallenen Gemeinde. Er klopft an und er bittet um Einlass. So ein kleines bisschen erinnert mich dieses Bild an meine Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe. Ich stand dort einmal vor einer evangelischen Landeskirche, der Gethsemane-Kirche. Dort war kein geistliches Leben mehr vorhanden. Und interessant war dabei, dass vor dieser Kirche an der Eingangstür eine Jesus-Statue aufgestellt worden ist. Ich bin dann in das Kirchengebäude reingegangen und wollte mal sehen, was dort noch so gemacht wird. Und da war jemand an der Tür, der hat spaßhaft gesagt, das ist die kleinste Kirche der Welt. Selbst Jesus haben sie schon raus vor die Tür gestellt. Ich weiß nicht, ob Jesus heute immer noch dort vor der Tür steht oder ob man ihn wieder hineingestellt hat ins Kirchengebäude. Aber ich denke, dass diese Handlung auch symbolischen Charakter hat. So wie man Jesus im geistlichen Bereich in der Gemeinde vor die Tür gesetzt hat und nicht mehr auf sein Wort gehört hat, so hat man dann eben auch dann noch die Statue vor die Tür gestellt. In Laodicea, da stand Jesus vor der Tür und er bittet um Einlass. Und hier sehen wir jetzt, was geschieht, wenn die Gemeinde Buße tut. Und wir sehen aber auch, was geschieht, wenn die Gemeinde keine Buße tut. Wenn die Gemeinde wieder umkehrt zum Wort Gottes und zu Jesus, dann wird sie gerettet und sie hat die Verheißung, dass sie beim Herrn im Himmel sein wird. Jesus sagt, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Was ist aber, wenn die Gemeinde nicht mehr umkehrt? Was geschieht dann? Dann wird der Herr diese Gemeinde verlassen. Und Jesus selbst sagt, er wird dann diese Gemeinde aus seinem Mund ausspeien. Und im weiteren Verlauf der Offenbarung wird dann nochmal eine Kirche aufgegriffen, die auch abgefallen ist wie Laodicea und die keine Buße getan hat. Und diese Kirche ist die Hure Babylon. Und hier können wir dann sehen, wo eine Kirche ohne Buße endet. Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung aller Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Diese Kirche ist zweigleisig gefahren, sie hat sich mit heidnischen Religionen vermischt und sie hat bis zum Ende keine Buße getan. Und was ist das Ergebnis? Sie wird von Teufeln und von Dämonen regiert. Das ist das Ende dieser Kirche. Und in dieser Kirche können die wahren Gläubigen dann auch nicht mehr sein. Es ist unmöglich. Und deshalb tönt dann der Ruf des Herrn, geht aus von mir. Die wahren Gläubigen müssen diese Kirche verlassen. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Und der Herr Jesus selbst wird seine Kinder aus dieser Kirche herausführen. Und Jesus selbst wird diese Kirche auch verlassen. Und das Endstadium lesen wir dann in Vers 23. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Also Jesus ist draußen, die Stimme des Bräutigams wird nicht mehr in dieser Kirche gehört und auch die Stimme der Braut soll nicht mehr in dieser Kirche gehört werden. Sie wird sich dann selber überlassen zum Gericht. Und wenn wir wissen wollen, wohin Glaubensvermischung und Abfall führt, wenn keine Umkehr geschieht, dann lesen wir das hier bei der Hure Babylon. Die Kirche oder die Gemeinde wird von Jesus verlassen, sie wird von den Gläubigen verlassen und wird dann zu einer Behausung für Teufel und Dämonen und zum Gefängnis aller unreinen Geister. Was für eine Schlussfolgerung ziehen wir nun daraus? Nun, man braucht hier die Gemeindesituation in Deutschland nicht lange zu analysieren. Man sieht sehr, sehr schnell, dass die meisten Gemeinden im evangelikalen Lager der Gemeinde in Laodicea entsprechen. Die Grundlagen des christlichen Glaubens, sie wurden verlassen. In der Bibelfrage bekennt man sich in weiten Teilen nicht mehr uneingeschränkt zur Inspiration der Schrift und ihrer Irrtumslosigkeit. Bei der Frage nach der Errettung des Menschen setzt man nicht mehr auf die Kraft des Evangeliums, auf das Allein der Gnade und allein aus Glauben. Weite Teile der evangelikalen Bewegung sind dem Arminianismus verfallen und damit einem christlichen Humanismus. Man nimmt den Menschen als zweite Ursache ins Heil mit hinein und sieht nicht mehr den Herrn Jesus als alleinigen Retter. Der Glaubensabfall kann hier nur gestoppt werden, wenn eine Umkehr geschieht. Das heißt, eine Rückkehr zur Bibel. Und hier haben wir einen Flyer gedruckt, der liegt von Ihnen aus gesehen links, dort auf dem Tisch, wo wir auch diesen Bußaufruf aus der Offenbarung hier aufnehmen und dann auch sagen, was sind denn die Grundlagen einer bibeltreuen Gemeinde? Und da haben wir eben zwei Dinge. Ein bibeltreues Schriftverständnis mit der Irrtumslosigkeit der Bibel, wir erklären kurz, was das ist, und eben die biblische Gnadenlehre, wie wir sie auch von der Reformation her kennen. Dazu müssten die Gemeinden heute aufgerufen werden, wieder zurückzukehren. Und damit eben kehren sie dann auch wieder zu den biblischen Grundlagen der Schrift zurück, in den wichtigsten Lehren, in der Bibelfrage und der Frage der Errettung des Menschen. Wer möchte, kann sich gerne noch von den, oder wer es noch nicht gemacht hat, noch von den Flyern dort mitnehmen und gerne auch an andere Leute oder Geschwister verteilen. Ja, bibeltreue Gemeinden wie in Philadelphia gibt es in Deutschland heute nur noch an wenigen Orten. Man muss schon suchen, bis man welche findet. Viele Christen haben in ihrer Nähe keine bibeltreue Gemeinde mehr. Und ich selbst muss ca. 100 Kilometer fahren, einfache Strecke, bis zur nächsten bibeltreuen Gemeinde, wo diese zwei Grundlagen überhaupt vorhanden sind, in der Bibelfrage und auch in der Frage der Errettung. Und viele Christen sind in Deutschland geistlich heimatlos geworden. Und sie sehen sich nach geistlicher Gemeinschaft mit anderen Christen. Und hier, denke ich, tut es Not, dass wieder neue Gemeinden gegründet werden, die auf einem bibeltreuen Fundament stehen. Und hier ist leider noch nicht abzusehen, wer in Deutschland dafür die Verantwortung übernehmen wird, damit wieder bibeltreue Gemeindestrukturen entstehen können. Es sind gewisse Samen gesät worden, dass viele gute biblische Literatur verbreitet wird, auch über den Bethanien Verlag, aber auch noch über andere Verlage, dass die ein oder andere Konferenz abgehalten wird oder dass die ein oder andere Gemeinde gegründet wird. Aber das sind, wie gesagt, nur ganz kleine Anfänge, aber es gibt noch keine flächendeckende biblische Gemeindestruktur, die wieder aufgerichtet worden ist. Und wie gesagt, da kann man bisher noch nicht sehen, wer das machen könnte oder wer da hier die Verantwortung übernimmt. Wir können hier einfach nur beten und den Herrn bitten, dass er eine Tür öffnet, dass erstmal dieses Problem überhaupt erkannt wird, dass der Abfall mittlerweile so groß ist, dass flächendeckend die biblische Gemeindestruktur abhanden gekommen ist und dass man hier wieder ganz neu aufbauen muss. Wir haben dafür einen kleinen Missionsverein gegründet und versuchen damit, unseren kleinen Mitteln Hilfestellung zu geben, wo es möglich ist, wenn neue bibeltreue Hauskreise entstehen oder auch Gemeinden. Da haben wir auch einen Flyer, ich habe schon gesehen, haben schon sehr viele Leute mitgenommen. Und kann man uns auch gerne ansprechen, kann uns ermutigen oder Tipps geben oder auch fragen oder wir leisten auch ganz praktische Hilfe oder machen auch Besuche. Und hier tut es einfach Not, dass erstmal die wahre Situation erkannt wird, dass wirklich die Gemeinde Jesu in unserem Land so da niederliegt und dass komplett neue biblische Strukturen wieder aufgebaut werden müssen. Und ja, möge uns der Herr dazu Gnade geben, dass wir auch unsere Verantwortung da drin sehen und dass wir erkennen, wo wir auch vielleicht mit unseren kleinen, beschränkten Kräften dort vielleicht einen kleinen Beitrag leisten können, dass eben wieder biblischer Gottesdienst und biblische Gemeinden ja, ins Leben gerufen werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.